Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Das ist die letzte Ausgabe des Podcasts für dieses Jahr und in dieser wollen wir daher über ein paar Themen sprechen, die uns, also die GEP-Redaktion, 2025 besonders beschäftigt haben. Und da liegt es natürlich nahe, dass man das auch mit dem gesamten Redaktionsteam tut. Da freue ich mich jetzt hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Fangen wir mit der Dame an. Die Frau, die mit ihrem Badenser Charme Leben in jede Redaktionssitzung bringt und sich unter anderem beim GEP um die Objektberichte und Glossen, Jubiläumsseiten und noch zig andere Dinge kümmert und sowieso ein Urgestein des Gebäudeenergieberater ist, Claudia Siegele.
Hallo.
Dann Alexander Borchert, der Mann mit dem trockenen Humor aus dem Sauerland. Sauerland, oder? War richtig.
Sauerland.
Sauerland. Der, und das ist dann durchaus wörtlich gemeint, rund um die Uhr für den GEP im Einsatz ist. Niemand weiß, wann er schläft. Und der sich unter anderem um alle Themen rund um die Gebäudehülle kümmert. Und dann haben wir Joachim Berner, der nicht nur in seinen ersten 100 Tagen als GEP-Chefredakteur ein besseres Bild abgegeben hat als die Bundesregierung, sondern mittlerweile die Funktion fast ein komplettes Jahr innehat, die er von unserer langjährigen und sehr verdienten Kollegin Pia Kund-Ludwig übernommen hat, die mittlerweile im hochverdienten Ruhestand ist und der nicht nur damit zu tun hat, den Laden zusammenzuhalten, sondern auch weiter über spannende Themen schreibt, wie Solarthermie zum Beispiel.
Die wird es länger schaffen als die jetzige Regierung.
Ja, davon gehen wir
Das ist
aus.
ein Wunder.
Aber kleiner Spoiler, um Solarthermie wird es heute nicht gehen. Ja, natürlich meine Wenigkeit. Ich habe mich ja schon vorgestellt. Ich kümmere mich um die Podcasts beim GEP, wie man hört, und unter anderem auch so die ganzen digitalen Themen. Ja, wir haben uns so überlegt, es gibt so ein paar Themen, die dieses Jahr uns alle so ein bisschen umgetrieben haben. Und da wollen wir so ein paar davon ein bisschen abarbeiten. Und ich würde mal mit dem ersten, dem prägnantesten vielleicht anfangen dieses Jahr. Das ist die neue Bundesregierung. Es gab eine Bundestagswahl und aus der hervorgegangen ist eine schwarz-rote Koalition und die hat natürlich auch große Auswirkungen auf alles, was den GEP umtreibt, auf die Themen und auch auf die Energiewende. Und da ist die Frage: Wird die Energiewende jetzt so weiter vorangetrieben, wie es bisher der Fall war? Und ja, was kann man noch erwarten von der Regierung? Wer möchte mal loslegen und dazu so eine ersten Einschätzung geben, wie er das, was man bis jetzt zumindest mal sehen konnte und was bisher auch passiert ist an Beschlüssen, so einschätzt?
Ich glaube, das wichtigste Thema dahingehend ist eigentlich das Gebäudeenergiegesetz, beziehungsweise die Überarbeitung oder es hieß ja auch mal die Abschaffung des sogenannten Heizungsgesetzes. Da hat sich ja bisher nicht so viel getan. Es kam, also da im Hintergrund hat sich natürlich schon einiges getan, aber man kriegt davon nichts mit. Selbst die Verbände tappen ja da größtenteils im Dunkeln. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, weil keiner weiß, wo es hingeht. Und die ganze, ja, Wärmewende, Energiewende da ein bisschen ins Stocken gerät und die anderen Entscheidungen, die dahingehend getroffen wurden, die sprechen ja eher dafür oder zeigen eher so ein Hinhaltepolitik. Also es geht nicht recht voran. Und das mit dem Gebäudeenergiegesetz ist aber tatsächlich, finde ich, ein Problem. Auch weil eigentlich im nächsten Jahr ja die EU-Länder die europäische Gebäuderichtlinie in nationales Recht umsetzen müssen. Und ja, irgendwie stehen alle an der Bushaltestelle, warten und es kommt kein Zug vorbei.
Ja, ich würde mal sagen, die merken langsam, dass sie das, was sie verteufelt haben und angegriffen haben, nicht anders lösen können, wenn sie die Vorschriften erfüllen wollen, die sie erfüllen müssen. Und ich glaube, aus dieser Zange irgendwie da jetzt herauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren, ich glaube, das ist das größere Problem der Bundesregierung im Moment aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Hat sich da wirklich wo hinein manövriert in eine politische Situation, wo man irgendwie gesichtswahrend und konstruktiv, vor allem konstruktiv, anscheinend nicht mehr rauskommt. Aber ich denke halt für die Energieberaterinnen, Energieberater ist es wirklich eine schwierige Situation, weil Verbraucherinnen und Verbraucher abwarten und nicht wissen, wo es hingeht und keiner so recht weiß, wie es weitergehen wird.
Also das, was man vorher schon die ganze Zeit bemängelt hat, dieses Stop and Go und diese Verunsicherung ist letztendlich nicht besser geworden. Ne? Und ich meine, das mit dem Hineinmanövrieren war halt auch das, dass man in den Koalitionsvertrag ja auch schon reingeschrieben hat, man wolle das sogenannte, in Anführungszeichen, Heizungsgesetz abschaffen. Und jetzt, wie ihr sagt, merkt man, dass man da gar nicht so einfach rauskommt. Und wie soll man dann da gesichtswahrend rauskommen? Ja.
Ja, was das Thema ist ja irgendwie letztendlich hinter die Politik dem Rest der Gesellschaft und vor allem auch der Wirtschaft hinterher. Also wenn wir uns die Heizungsbranche anschauen, die inzwischen oder in diesem Jahr mehr Wärmepumpen als Gaskessel installiert haben, die sich darauf eingestellt haben, die da ja auch investiert haben, also nicht nur Industrie, sondern auch das Handwerk. Ja, da fragt man sich dann schon, wozu das Ganze Nutze sein soll, beziehungsweise ob es da noch eine Fokussierung auf irgendein Ziel gibt.
Die Ratlosigkeit zeigt sich meines Erachtens auch sehr gut in den Bundespressekonferenzen, in denen von hocheffizienten Verbrennern die Rede ist und dass man mehr auf die Bauphysik vielleicht achten müsse in Zukunft. Einerseits will man natürlich keine Dämmstoffe mehr verwenden, aber man soll die Bauphysik beachten. Man will effizient werden und will das mit dem Verbrenner tun. Und ich finde, diese Hilflosigkeit in der Argumentation, die zeigt einfach wirklich das Dilemma. Die Branchen, die sowohl von Produktseite als auch von den Verbandsseiten, aber auch die Akteure wie die Energieberater. Man merkt, sind langsam eine Ungeduld und ein Unwollen, das länger hinzunehmen, weil einfach alles liegen bleibt. Man bekommt keine klare Struktur. Es wird rumgeeiert weiterhin und ich würde mir wirklich wünschen, dass das im neuen Jahr endlich ein Ende findet und auch durch Druck von Brüssel endlich Entscheidungen fallen.
Ja, was hat's? Ich meine, rumeiern. Ich glaube schon, die Baureiche hat ja eindeutig eine fossile Schlagseite. Die hat eine Agenda.
Aber es
Und
löst ja nicht das Problem, das die EU vorgibt.
das, ich denke mal, die weiß, was sie will in dem Sinn. Die besetzt die Schwerpunkte irgendwie falsch, wesentlich falsch in Richtung fossil. Und dann ist es ja so immer, die hat sich auf den Wärmegipfel nicht blicken lassen, als die Heizungsindustrie nicht getroffen hat. Das war ja auch eine Message in dem Sinne. Ne?
Also ich denke, das war eine Message dahingehend, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen Befürchtungen davor hatte, für ihren Kurs sehr stark kritisiert zu werden. Das wollte sie sich vielleicht auch nicht geben.
Ja, Messages sendet es ja auch weiter mit irgendwie, dass sie die Einspeisevergütung in Frage stellt,
Solche
solche
Sachen.
Dinge. Ne? Also da ist schon irgendwie ein klarer, oder nicht ein klarer, aber sind schon Signale da, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht. Ne? Muss man jetzt abwarten. Also ich glaube, aber wir können feststellen, der größte Punkt oder der größte Knackpunkt ist das GEG und was man da jetzt für eine Regelung findet. Ne?
Ja, und da zeigt sich ja auch das, was du vorher meintest, man hat sich da in eine Situation reinmanövriert in der Politik. Wenn man natürlich immer wieder Technologieoffenheit fordert und das aber eigentlich nur als populistisches Schlagwort hernimmt, um was zu verhindern. Also irgendwas, ich meine, das Gebäudeenergiegesetz ist deswegen so, ich sage jetzt mal, relativ kompliziert oder auch für Expertinnen und Experten erstmal gründlich zu erforschen, weil es eben so technologieoffen ist. Und ich weiß gar nicht, wie man das noch technologieoffener machen will.
Also ich denke, es wäre einfach, was du vorhin gesagt hast, Joachim, es geht doch hier um eine konstruktive Herangehensweise. Es hat sich nach 3, 4 Jahren Gebäudeenergiegesetz gezeigt, dass es natürlich auch Schwächen hat. Das mag man ja gar nicht wegdiskutieren. Aber dann das Kind mit dem Bade auszuschütten und irgendwie sich eine komplett neue, viel bessere Lösung zu überlegen. Ich meine, die CDU-Regierung hat ja damals das Gebäudeenergiegesetz mitentwickelt und mitbeschlossen und will es jetzt wieder abschaffen, was sie eigentlich selbst mitgetragen hat. Was für mich eh schon fragwürdig ist, so ein Vorgehen nur aus Protest gegen die Grünen, sage ich jetzt mal, ein bisschen fortzusetzen. Aber ich bin der Meinung, es würde wirklich genug Möglichkeiten geben. Ich finde, das Gebäudeenergiegesetz hat ein gutes Skelett, tragfähiges Skelett. Es ist strukturell gut aufgebaut und man kann sicherlich die Schwachpunkte überprüfen, man kann darüber reden, was man besser machen kann und man kann natürlich auch die Wärmeerzeuger, die da nicht drin stehen und die wegen der Technologieoffenheit ja auch dann hergenommen werden, das Gebäudeenergiegesetz dann eben müsse man deswegen abschaffen. Da bin ich der Meinung, es ist genug Fleisch da, um dann zu sagen, wir setzen noch das drauf, wir ändern das hier, wir ändern das dort. Wäre auch wahrscheinlich viel eher ein Konsens zu finden und es würde auch schneller gehen. Und dass dies nicht so stattfindet, das verstehe ich nicht.
Also was halt stattgefunden hat, und das ist das Bedauerlichen an der ganzen Situation, dass wir jetzt zwar die Wärmepumpe als Nummer eins bei den Heizungssystemen haben, aber insgesamt einen stark rückläufigen Heizungsmarkt. Sprich, die eine Heizung neu einbauen oder die alte tauschen, die sind schon größtenteils auf dem richtigen Weg. Aber wir haben halt viele, 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 die warten, warten, warten.
Aber da sprichst du ja ein Thema an, was wir auch so mit auf dem Zettel hatten. Da können wir ja vielleicht gleich dazu kommen. Stichwort Heizungsmarkt ist eingebrochen. Also es gibt Zahlen vom Bund der deutschen Heizungsindustrie, dass das bis Oktober 2025 rund 529.000 Heizsysteme verkauft wurden. Also ein Minus von 14% im Vergleich zum Vorjahr. Und aber auf der anderen Seite, eben wie du sagst,
Aber
bei
du
der
müsstest eigentlich mit den Zahlen, also nicht vom letzten Jahr, sondern
Vorjahr.
von 2023 vergleichen. Weil da waren wir ja bei, keine
Du
Ahnung,
meinst, weil es im letzten Jahr schon vorausgebrochen
diese
ist?
14%, ja, das also spiegeln eigentlich nur eine Entwicklung, die eigentlich
Ja.
schon im letzten Jahr angefangen hat und dann
Ja.
viel prägnanter sich gezeigt hat.
Ja. Also im letzten Jahr hatten wir schon ein klares Minus und
Ja.
da hat auch schon der BWH gejammert. Also zu Recht
Ja.
gejammert.
Ich lese hier bei so einer Grafik, dass die viel umstrittene Infrarotheizung da zum Beispiel gar nicht auftaucht.
Was für eine Grafik, weil die sehen wir jetzt nicht.
Naja, die Grafik über die Entwicklung der Wärmeerzeuger, die
Ja,
da
okay.
beinhaltet Gas, Heizkessel, Biomasse, Öl und Heizungswärmepumpen.
Okay.
Und da geht ja auch die Kritik hin, dass eben gewisse Heizungsträger oder Heizungssysteme gar nicht bei diesen Statistiken mit auftauchen, beziehungsweise in der Planung, aber oder im GEG jedenfalls nicht existent sind. Und da auch eine Kritik am GEG daraus gebastelt wird und man sagt, ja, das GEG wäre ja unvollständig und würde Dinge vorschreiben oder verbieten, die am Markt eigentlich verfügbar sind und auch gewollt sind.
Aber dann gehen wir mal auf eine andere Heizungsart, die du auch schon genannt hattest, Joachim, die Wärmepumpe, die nämlich entgegen dem Trend sozusagen gut läuft. Und also auch, ich glaube, Zahlen vom BDH bis Oktober waren es 57% mehr verkaufte Wärmepumpen als im Vorjahr. Und der BDH rechnet also bis Ende des Jahres dann insgesamt mit 47% mehr
Und
verkauften.
wie viel sind das in Gerätezahl?
255.000 bis
Okay,
Oktober.
dann.
Und dann gesamt dann sind es 284. Ja, 284.000 Gerät.
Also
Genau.
das Ziel war ja mal 500.000.
500.000,
Ja.
ja.
Also da ist so ein bisschen Luft nach oben.
Ja, da.
Deswegen, das würde die Zahlen da einfach relativieren und an diesem Limit oder an diesem vorgegebenen Ziel, zugegebenermaßen von einer anderen Bundesregierung, daran vergleichen,
Ja,
ob es erfolgreich war oder nicht.
der Bundesverband Wärmepumpe ist auch noch deutlich optimistischer, dass das auch noch erreicht werden kann, die Marke, oder dass man die schneller erreicht, so rum, BDH dann weniger. Gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist quasi, hat sich jetzt die Wärmepumpe zur Heizungstechnologie Nummer 1 entwickelt bei den neu installierten Geräten. Wie beurteilt ihr das?
Ich finde es gut.
Ja, Aber was
alles
mich dann
richtig.
frage, ist das, also kann man wahrscheinlich nicht so auseinanderklappen müssen, aber ist das so, weil das bei den Leuten dann mittlerweile angekommen ist, diese Technologie, also die Vorteiltechnologie, oder ist es halt dann einfach durch die Förderung und weil man jetzt vielleicht auch Angst hat, dass die Förderung auch bald weniger wird, deswegen installieren wir jetzt noch schneller Wärmepumpen?
Also,
Also ich glaube, alles drei. Alles drei trifft hier zu.
und es ist natürlich, also viele wissen natürlich, dass sie was tun müssen und Wärmepumpe bietet sich halt jetzt wirklich als erstes an. Mit Luftwärmepumpen, Luftwasserwärmepumpen hat man auch relativ günstiges System. Vielleicht nicht das effizienteste unter den Wärmepumpentechnologien, aber günstig. Das Handwerk ist inzwischen darauf eingestellt. Wärmepumpe taucht halt immer als erste Wahl auf. Man könnte dann vielleicht schon noch ein bisschen drüber reden, ob die dann auch wirklich alle mit Ökostrom laufen und
Ich finde, man kann auch über was anderes reden, nämlich über die Zusammenhänge zwischen den Preisen und der Förderung. Ja. Dass natürlich ein bestimmter Förderbetrag natürlich auch bei den Herstellern verbleibt, die einfach diese Fördergelder über Preiserhöhungen dann für sich einstreichen oder daran partizipieren und
beim Handwerk.
im Handwerk natürlich. Wobei, ich habe jetzt gehört, bei IKEA gibt es für 13.000 Euro eine Wärmepumpe. Und ich bin der Meinung, das wäre mal ein Signal. Also wenn man dann schon jetzt Befürchtungen hat, dass die Förderung zurückgefahren wird oder komplett wegfällt für Wärmepumpen, weil es eigentlich im Prinzip eingeführt ist, man muss es nicht mehr fördern, weil das ist eine bewährte Technik und die Preise würden fallen. Ich bin der Meinung, das würde vielleicht der Branche gar nicht so wehtun und so schlecht tun, weil wenn die Preise fallen, du hast weniger Fördergelder oder dann eben keine Fördergelder dafür. Aber es wäre die Marktverzerrung weg. Und das würde ich begrüßen persönlich. Also ich habe jetzt keine großen, oder ich bin jetzt, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht negativ beeinflusst dadurch, oder mich stört es nicht, dass unter Umständen die Förderung für eine Wärmepumpe wegfällt. Weil ich finde, was da draus geschehen ist, nämlich dass wir da bei 40.000, 45.000 € installierte Anlage gelandet sind, das kann es nicht sein.
Ja, zumal die Wärmepumpe ja auch, also dann hieß es ja erstmal Wärmepumpe nicht ausgereift, dann hieß Wärmepumpe aber nicht im Altbau, aber diese Mythen, die sind ja alle eigentlich widerlegt und ich glaube, das hat sich inzwischen auch draußen so, also bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber im Handwerk inzwischen festgesetzt,
Das
dass
hat
die
sich auch,
Wärmepumpe überall einzusetzen
das hat
ist.
sich auch rumgesprochen, dass es sich tatsächlich rechnet. Das ist ja auch ein
Ja.
Punkt. Also die Wärmepumpe stand ja mal unter Ideologieverdacht. Ja. So blöd das klingt mag, ist ja tatsächlich so gemacht worden. Und es gab ja diese lustige Aktion Verheizen, ja, von den C-Parteien. Ja. Und das, was eindeutig eine Diffamierung der Wärmepumpe war. Und das scheint irgendwie jetzt nicht mehr zu greifen, das Argument. Von dem Umweltgesichtspunkt abgesehen und CO2 halt, die Leute rechnen einfach und wissen, dass das mit Gas nicht weitergehen kann.
Ja, man hat überhaupt den Eindruck, das geht ja auch so bei der Elektromobilität so, ja. Also ich habe den Eindruck, das Volk ist schlauer als die, von denen es regiert wird, so in etwa. Ist doch gut.
Ich finde auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch in meiner Umgebung, wenn man irgendwie Freunden oder Bekannten und wie auch immer über das Thema spricht, dass dann plötzlich Wärmepumpen plötzlich und zwar jenseits welcher politischen Couleur man diese Personen dann zuordnen kann, dass sie dann von ganz vielen hört, die sie jetzt über die Installation nachdenken oder es schon tun oder so. Ja, also das so allein durch diese alleine subjektive Betrachtung merkt man schon, dass dieses Thema aus dieser Ideologiefalle irgendwie rausgekommen ist. So erscheint
Ich
zumindest.
glaube, das ist eh das Allerbeste, was passiert gerade. Also mit den Zahlen, die ihr vorhin da genannt habt. Wenn einfach etwas in die Breite geht und es war vorher mit solchen Vorurteilen belastet, dass man grün war, wenn man eine Wärmepumpe eingebaut hat, sage ich jetzt mal. Und Lieschen Müller und Hans Max, die bauen das alles ein, so langsam. Dann zieht eben genau dass man sich da stigmatisieren lässt. Man würde da irgendwelche Statements dazu abgeben, wie das vielleicht in den 90er Jahren war, als die ersten Photovoltaikanlagen oder Solaranlagen aufkamen, wo es hieß, ja, das sind Müsli-Öko und so. Diese Zeiten haben wir ja schon lange hinter uns. Und ich glaube, da sind wir auf gutem Weg auch bei den Wärmeerzeugern, dass wir da jetzt in eine Richtung kommen. Und deswegen habe ich auch, ich hätte überhaupt kein Problem, da komme ich noch mal kurz drauf, dass man diese Infrarotheizung, dass man die nicht stigmatisiert jetzt auch und sagt, ja, sondern man nimmt sie mit ins Boot. Und dann soll sie über die Zahlen und über das, was sie kann, soll sie sich dann einfach am Markt behaupten. Und das ist einfach so diese Marktverzerrung die ganze Zeit, die ideologisch getrieben war, die zum Teil finanziell getrieben war über Fördergelder. Ich fände es gut, wenn einfach der Markt auch einfach sich selbst definiert.
Also ich fände es gut, wenn wir jetzt nicht nur über Wärme, also wenn wir über Wärmepumpen, also wenn
Solarthermie,
wir, nein, wenn wir über
Solarthermie.
Wärmepumpen diskutieren, auch darüber diskutieren, dass sich die PVT, also Hybridkollektoren, bestens dafür
Also
eignen,
doch.
als Antriebsquelle für Wärmepumpen. Und vielleicht sind wir da an einem Punkt, wo jetzt viele sagen, PVT rechnet sich nicht, wird sich nie lohnen, ist ein Schmarrn, aber dann durch die Diskussion, dass immer mehr in die Breite kommt, immer mehr über PVT diskutiert wird. Und das ist ja wirklich sinnvolle Solarenergienutzung und vor allem eben auch im Zusammenspiel mit der Wärmepumpe. Ich wollte eigentlich jetzt überleiten, genau, aber lasst uns jetzt nicht nur über die Wärmepumpe reden, sondern auch über die Gebäude, wo die Dinge reinkommen. Unser, glaube ich, aller Ansatz ist ja erstmal die Energieeffizienz zu steigern, bevor man auch mit erneuerbaren Energien reingeht.
Gut, also sind wir beim Thema Hülle.
Ja.
Sehr gut. Da sieht es ja leider nicht so aus wie bei der Wärmepumpe, dass man da einen Aufwärtstrend verzeichnen kann. Eher im Gegenteil. Warum kommt das Thema nicht voran? Ich habe dich, Alex, jetzt als der Gebäudehüllenmann vorgestellt vorhin.
Naja,
Deswegen bist du jetzt gefordert. Leider, was ist deine Meinung dazu?
naja, es war ja schon ziemlich desillusionierend, was so an Zahlen präsentiert wurde auf dem Energietag des BAFA in Frankfurt. Da wurde so mal aufgeblättert, was so an Maßnahmen umgesetzt wird. Am BEGEM, ne, also Einzelmaßnahmen. Und es passiert was an der Gebäudehülle, aber erschütternd wenig, was die Außendämmung angeht. Sehr viel Fenster, auch nicht verkehrt. Türen, auch nicht verkehrt. Ja. Dachdämmung, auch nicht verkehrt. Aber die Hülle als solche im Ganzen anzufassen, das passiert zu wenig. Und eine der Erklärungen war natürlich, die Förderung ist verglichen mit der für die, also nichts gegen Wärmepumpen, ja, aber verglichen mit der Förderung für den Heizungstausch, die Förderung ist kriminell schwach. Es gibt diese berühmten 15%, es gibt vielleicht 20% mit DSFG-Bonus und das ist es. Und deswegen gibt es ja auch durchaus Überlegungen, wir jetzt nicht wieder spoilern, aber wir wollen uns ja demnächst um das Thema soziale Wärmewende auch kümmern. Und da gibt es durchaus Überlegungen, die Förderung ein bisschen umzubauen. Muss passieren, dass eben auch an der Dämmung mehr passieren kann.
Bin ich dagegen? Ich bin gegen einen Wettstreit der Fördergelder. Also, weil vorher haben wir darüber gesprochen bei der Wärmepumpe, dass es einfach den Markt verzerrt. War auch schon bei der Dämmung so. Ja, also ich kenne die Preise. Die Fassadendämmung war schon teurer und die war dann teurer, wenn sie gefördert wurde. Und so ein Effekt würde nach hinten losgehen. Es geht hier um Überzeugungsarbeit und da stehen die Energieberater ganz vorne an der Front, dass man den Menschen klar macht, Leute. Ganz egal, was gefördert wird, wir müssen zuerst, wie wir es vorhin hier auch gesagt haben, die Hülle effizient machen und dann reden wir über einen Wärmeerzeuger oder wenn es geht, weil man geerbt hat oder weil man genug Geld hat, auch gleichzeitig umso besser. Aber da jetzt wieder auf Förderprogramme zu warten oder drauf zu schielen und zu sagen, es ist ungerecht, dass die Heizungsbranche gefördert wird, aber die Hülle nicht, führt in meiner Meinung nach komplett in die falsche Richtung. Da bin ich ganz anderer Meinung als du.
Also, dass die Dämmung, dass die Gebäudeeffizienz zuerst angefasst werden muss, das sagen eigentlich Energieberater seit, ich würde fast sagen, seit 14, 18, wenn du sie fragst. Die Sätze sagen das schon. Also, bevor ihr guckt, welche Heizung ihr einbaut, seht erstmal zu, dass ihr den Bedarf runterkriegt. Ja.
Ja, aber das ist doch
Aber es
ganz schön
scheint nicht zu
gerechnet. Das ist doch ganz schön gerechnet, wenn ich ein Gebäude dämme. Also das ist ja wirklich auch so ein Mythos, ja, der die Wärmepumpe mit was anderem eilt hat, was bei der Dämmung. Also es ist schon lange ausdiskutiert, ja, dass die Herstellungsenergie von Dämmstoffen höher wäre als das, was sie jemals hereinholen würde, oder dass das Anbringen eines WTVS-Systems oder einer vorgängigen belüfteten Fassade, dass wir da in Geldbeträge reinkommen, die über die Heizkosten niemals mehr hereinzuholen sind. Wobei ich mich da grundsätzlich immer dagegen verwehre. Warum muss ich immer irgendwo einen Porsche rechnen? Ja? Nichts rechnet sich immer so, wie man dann irgendwo, als was man da bei der Gebäudehülle anbringt. Die muss ich rechnen. Das muss ich rechnen, PVD muss ich rechnen, Wärmepumpe muss ich rechnen. Ich kriege doch auch einen höheren Wert im Gebäude. Das Gebäude profitiert insgesamt, ich habe besseren Komfort. Alles Argumente, die die Energieberater rauf und runter diskutieren bei ihren Beratungen, wo ich dann der Meinung bin, Fördergelder schaden da nur.
Aber dann sind wir beim anderen Punkt vielleicht. Also auch ein interessanter Vorschlag, der auch jetzt auf diesem Energietag mal vorgebracht wurde. Das heißt, wir setzen nicht immer so Effizienzstufen an, sondern die erreichte Verbesserung wird als solche gefördert.
Ja,
Ja, das ist der
intelligente
Punkt.
Förderung nenne ich
Genau.
das. Ja,
Das heißt, man kann da schon an der Förderung was
absolut.
so einstellen, dass es eben nicht quasi, dass nicht immer gleich das Optimum verlangt wird. Denn das wirkt es ab, das stimmt.
Alex, da sind wir wieder zusammen, aber vorhin hat sich das so ein bisschen nach Olympia, Förder-Olympia angehört. Die müssen auch Fördergelder kriegen. Ich glaube, dass das eben nicht, also du brauchst die Anreize. Das sehe ich, genau das sehe ich auch so. Da bin ich
Ja,
bei dir.
vielleicht so ein bisschen von allem.
Also vielleicht auch zu dem Thema, auch so vielleicht so rückblickend auf das Jahr. Ihr werdet jetzt lachen, aber die serielle Sanierung, da hat sich ja einiges getan. Da gibt es jetzt Anbieter, es gibt Projekte, es gibt inzwischen sogar Entwicklungen, also nicht nur für Mehrfamiliengebäude, sondern auch für Ein- und Zweifamilienhäuser. Es gibt auch den Sanierungssprint, wo wir jetzt einige Projekte gesehen haben in dem Jahr. Also praktisch ein Haus innerhalb von 22 Arbeitstagen oder 23, ist ja wurscht, aber viel schneller als sonst üblich.
Haben wir auch einen Podcast dieses Jahr dazu gemacht zum Thema Sanierungssprint. Nur wer das mal nachhören will, Nummer, die habe ich jetzt leider nicht parat, aber es
Okay.
war irgendwann im Sommer, muss es gewesen sein.
Zuhörerinnen und Zuhörer können gern bei uns auf die Internetseite
Genau,
gehen,
da findet man
Energie.org.
alle. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Genau, wird nicht tatsächlich aus dem Konzept gebracht.
Ich bekomme gerade zugespielt Nummer 38.
Genau, es geht ja letztendlich geht's um, wir müssen die Häuser sanieren und möglichst schnell. Das ist eine große Aufgabe, auch angesichts der Klimaveränderung, umso trauriger eben, was gerade in der Politik passiert. Aber ja, ich denke, das ist doch auch zum Beispiel ein Punkt, wo jetzt trotz allem, also trotz Politik, einiges vorangegangen ist.
Und da sieht man ja wieder beim Sanierungssprint, da geht es ja auch darum, den Leuten die Angst zu nehmen. Denn die Angst bei der Außendämmung ist immer, das dauert zu lange, ja. Dreck und was nicht noch alles, Gerüstbau und so weiter und so fort. Und dann sieht man plötzlich, das geht innerhalb von 22 Tagen oder lass es ein bisschen länger sein.
Und es ist eine Vollsanierung. Da ist die
Ja.
Hülle wird saniert und du kriegst eine neue Heizung rein und dann noch eine PV aufs Dach.
Aber um nur mal kurz auf das Thema Gebäudehülle und Dämmung zurückzukommen. Also eingreifen schon, die Art der Förderung, da gibt es unterschiedliche Meinungen quasi.
Ja, wir kommen da schon vielleicht irgendwie zusammen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, also bei der Gebäudehülle, man kann ein bisschen mehr machen. Wie gesagt, man kann es ja intelligent aufbauen. Ja.
Und vor allen Dingen die soziale Staffelung muss natürlich bedacht werden, aber bei jeder Firma. Denn es ist, das habe ich jetzt auch wieder aus Frankfurt, ich komme immer mit Frankfurt an, sorry, das war hochinteressant, ja. Auch da hieß es eindeutig, es gibt eine ganze Menge Leute, die können selbst mit dem Einkommensbonus, und da reden wir ja von 70%, ne, bei dem Heizungstausch, 70% werden übernommen, die können selbst damit sich das nicht leisten. Wir haben aber tatsächlich auch gerade im Ein- und Zweifamilienhausbereich sehr viele Selbstnutzende, die einfach finanziell so schwach sind, dass sie das nicht machen können. Und dummerweise haben wir ja jetzt so lange, wie viel, 13 Millionen Einfamilienhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser, noch mehr, ne? Bisschen über
14.
14 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, und von denen, das ist das gesammelte energetische Elend dieses Landes. Furchtbares AV-Verhältnis, die Außenhüllen sind schlecht, das sind Häuser aus den, was weiß ich, irgendwie 50, 60er, 70er Jahren. Das sind die worst performing buildings zum großen Teil.
Ja, es kommt vor allem jetzt, kommt dann eben noch eine ganz andere Gruppe jetzt verstärkt hinzu. Das sind eben die in den 70er, 80er Jahren entstanden, die Häuser, die in diesen Neubaugebieten entstanden sind. Ja, das sind dann auch zum Teil Gebäude mit diesem verlorenen oder nicht sichtbaren Wohnraum, ja, in denen einfach dann ältere Menschen oder sogar Alleinlebende ein ganzes Haus bewohnen, und irgendwann wird dort eben auch die Sanierung eben dann anstehen. Und das, da finde ich eben dann im Verhältnis wiederum gesehen, ein Einfamilienhaus zu sanieren, der finanzielle Aufwand, der da zu treiben ist, der zeigt sehr gut, was für ein Irrweg das ist, irgendwo in Richtung Ein-Zweifamilienhaus zu gehen, dass es diesen Bautyp immer wieder geben wird. Und das ist ja in Ordnung, aber man kann wirklich ja auch jetzt wieder in diesen Sanierungsüberlegungen sehen, wenn ich ein Sechsfamiliengebäude saniere und es auf die Wohneinheit herunterbreche, bin ich deutlich günstiger dran als Anteilseigner, wenn es eine WEG wäre oder so, was eh immer schwierig ist. Aber trotzdem ist es da dann pro Wohnung deutlich günstiger, als ein Kompletthaus zu sanieren. Das heißt, du hast die Schere ohnehin. Ja, also diese Gebäude, von denen ich jetzt gerade spreche, zu sanieren, das können entweder nur reiche Erben machen oder jemand, der gute Beziehungen zur Bank hat. Ja, also das ist wirklich nicht ohne. Und insofern sind, glaube ich, für solche Gebäude ganz spezielle Sanierungsfahrpläne gefragt. Gerade da muss man extrem gut überlegen, mit was für Schritten man anfängt, wie man weitermacht. Man braucht ein Konzept, weil es unter Umständen wirklich über eine Generation hinweg ist dann.
Jetzt klaue ich mal ein bisschen mal dem Burkhard Schulze-Darrow. Der hat ja im Rahmen des Fachforums Gebäudehülle gesagt, warum nicht eine Sanierung light machen? Das ist so vom Gedanken ähnlich wie diese Sache, wir fördern nicht das Optimum, sondern wir fördern die Verbesserung. Und man kann, glaube ich, bei vielen dieser Häuser auch schon, man kann da einiges richten, wenn man den Maßstab nicht so rücksetzt. Man geht an die Hülle ran, aber man sagt, ihr müsst jetzt da muss am Ende kein Erzeugnis sowieso 55
Das
stehen.
traf jetzt sich, was du da vorhin vielleicht so ein bisschen angedacht hast, dass man dann sagt, man fördert je nachdem, wie gut man saniert. Das hat dann natürlich auch durchaus was mit Kosten und Bezahlbarkeit zu tun. Und insofern finde ich den Ansatz, den du jetzt anstellst, du bist immer besser als der ist gut.
Es hat sich so entwickelt, und wo schon, ich wurde ja als Sauerländer geoutet. Ja, ich komme aus einer Ecke, die hat Industrie, ein kleines Städtchen, das aber Industrie hat, und wo sich dann ab den 50er Jahren diese Neubausiedlung entwickelt haben. Ja, so wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind, diese Häuser. Und genau das sind die Häuser, wo heute halt das passieren müsste. Da wohnen vielleicht noch ein, zwei Leute drin. Die heizen, wenn sie sich leisten können, ein, zwei Räume. Das meine ich damit. Das
Die
ist
gibt es
das
auch in
Energetische.
Baden-Württemberg und in Bayern und
Ja.
auch in der Kurpfalz, also
Genau, ebenfalls. Das ist richtig. Aber ich würde gerne auf ein Thema kommen, damit wir das auch noch auf jeden Fall mit drin haben. Und du hast ja irgendwie das Stichwort, den Maßstab nicht so hochhängen. Dann nehme ich jetzt mal sozusagen den Ball auf und würde auf den Bauturbo kommen, den sogenannten, der ja auch von politischer Seite angestoßen wurde. Also der Paragraph 246e im Baugesetzbuch, der jetzt vorsieht, dass die rechtlichen Anforderungen beim Bauen ja reduziert werden. Müssen wir jetzt im Einzelnen nicht alles durchgehen, aber es geht um einige Erleichterungen oder Reduzierungen, was die Anforderungen betrifft. Also Kommunen können von Bauleitplänen abweichen etc. Wie ist da die Einschätzung? Erstens bringt er was, und zweitens dreht man da an der richtigen Schraube, und dreht man die richtig rum, die Schraube sozusagen.
Also ich würde gerne mal wissen, woher das kam. Außer, also es ging ja aus vom Einfachbauen. Also das war mal der Ursprungsgedanke, dass man Gebäudetyp E macht, indem man das Bauen verbilligt. Und dann kam eben die Diskussion auf mit der Bürokratie, dass es ewig dauert, bis man eine Baugenehmigung ausgesprochen bekommt. Und dann kam man eben auf die Idee, man müsse einen Bauturbo erfinden, der das aushebelt, was aus gutem Grund in den Behörden angesetzt ist, nämlich die Prüfung eines Bauantrags. Und wenn eine Kommune nun diese Möglichkeit in Anspruch nimmt und sozusagen ohne großartige Prüfungen oder dass da eben Anhörungen laufen und man gibt Baugebiete frei, das ist ein Turbo für die Bodenspekulation. Denn es wird damit nicht mehr gebaut, sondern es wird mehr Boden bereitgestellt zum Bauen. Und das Bauen ist trotzdem gleich teuer. Also mit dem Bauturbo reden wir nicht über günstigere
Sozialen.
Kosten, über nicht, ja, also auch da werde wieder genau wie du vorhin angesprochen hast, bevorzugt, ja, jemand, der sich einen Bauplatz dann zu den Spekulationspreisen leisten kann, der baut dann halt eben auch da ein Einfamilienhaus drauf. Und insofern, was wir vorhin besprochen hatten, Sanierungssprint, serielle Sanierung, Anlagentechnik. Wir haben so viele Zutaten für ein wunderbares Rezept, den Wohnungsbau anzustoßen. Wir brauchen diesen Bauturbo gar nicht. Ja. Wir haben trotz aller politischer Überlegungen, haben wir nach wie vor den Fachkräftemangel als Problem da. Wir haben die hohen Kosten im Kostenbereich 400, also Anlagentechnik in Gebäuden, die sind wirklich eklatant gestiegen in den letzten Jahren. Und wir haben natürlich Anforderungen über gestiegene Komfortansprüche. Ja. Und in die Richtung sollte es ja eigentlich ursprünglich mal gehen, dass man sagt, wie können wir die Bauregeln so vereinfachen, verschlanken, dass man, ich nehme dieses berühmte Beispiel, im Kinderzimmer eben nicht 10 Steckdosen braucht. Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist also ein sehr plakatives Beispiel, aber es lässt sich über anderes hinweg noch nehmen. Allerdings, wenn wir hier über Schallschutz, über Brandschutz, über Wärmeschutz reden und glauben, durch Entbürokratisierung und Nichtprüfen von irgendwelchen Dingen, würden wir uns da einen Gefallen tun. Das wird uns in 10 Jahren auf die Füße fallen.
Also eine Entbürokratisierung ist auch ein Fetisch irgendwo.
Naja, aber also dass die Bürokratie an vielen Stellen einfach zu viel ist, davon können ja selbst die Energieberatenden ein Lied singen. Also das ist ja sicherlich jetzt nicht von der Hand zu weisen, ne?
Man sagt immer entbürokratisieren, aber jetzt ist ja die Frage, man will es ja nicht deregulieren. Also die Regeln gibt es ja nicht einfach so. Das macht ja schon Sinn. Wir hatten ja diese schöne Diskussion auch bei diesem Fachforum, ja, über die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Schwäche dabei halt, die sind nicht ordentlich definiert, die sind etwas schwammig. Das sorgt für viel Unruhe immer vor den Gerichten, das verunsichert dann auch die Planenden, die Ausführenden. Aber irgendwo, ich meine, irgendwo muss ja auch festgeschrieben werden, das und das muss einfach sein, wenn wir über Brandschutz reden. Das ist ja sicherheitsrelevant. Ja? Wenn wir über Schallschutz reden und wenn wir über Wärmeschutz reden, dann sollten ja auch so Mindestmaßstäbe gelten.
Ja, und die müssen definiert sein und die müssen auch geprüft werden, und zwar nicht von der Feuerwehr, sondern von den Behörden nach den Vorgaben, die in den Landesbauordnungen, in den Vorschriften stehen.
Genau,
Ja.
so viel Büro
Und
für
es
die
wird ja
Bauern.
immer mehr dann in diese Richtung wegdelegiert, was das dann eher noch toll. Frag mal eine Feuerwehr, ja, nach einem Brandschutzkonzept, die wird immer noch 20% obendrauf setzen gegenüber dem, was eigentlich gesetzlich dann über die Baugenehmigung gefordert ist. Und weil dann ein kleiner Bauamtsleiter dann sagt, ja, da mag ich jetzt nicht entscheiden. Gerade dann, wenn wir über Eldorado reden, das heißt, wir machen die Vorschriften, kann jeder machen, wie er will. Da wird sich doch zuerst eine Behörde zurückziehen und sagen, da gehen Sie mal zum Fachmann. Und der Fachmann, der macht es nicht billiger.
Okay, also ich sehe schon, es gibt eher so der Tenor in Richtung, wird wahrscheinlich nicht den Nutzen haben, den er haben soll, und
Also
man braucht ihn auch nicht.
man kann da ruhig, glaube ich, bei Architects for Future klauen. Ne? Es braucht keinen Bauturm, es braucht einen Umbauturm.
Ja, das ist
Ja,
halt auch der, vor
das
allem der Punkt. Ja? Also
ja.
es packt das eigentliche Problem, packt der Bauturm nicht an.
Eben. Das Problem ist ja, es gibt ja diesen berühmten Satz, Deutschland ist gebaut. Weiß ich, so, ich weiß jetzt nicht genau, für wen er ist. So, es gibt auf jeden Fall, wir haben Kubatur hier, wir haben Wohnungen, da muss nur was dran passieren. Das ist mehr als genug.
Ja, aber es reicht natürlich nicht. Du hast schon Regionen, das weißt du selbst. Ja, mein Kind studiert auch und die Mietpreise sind aus dem Mangel heraus nach oben gegangen. Also man braucht schon an gewissen Orten. Natürlich, wenn du den Gesamtbestand in Deutschland siehst, kann man sagen, zieh doch alle da in die Regionen, in denen Überschuss da ist. Funktioniert halt nicht. Ja, wir haben viel Bestand dort, wo ein Flair steht, wo man ihn nicht braucht.
Man muss ja deswegen nicht überall die grünen Wiesen zubauen.
Nein.
Also Aufstockung zum Beispiel, Erweiterung, solche.
Ja, und das ist genau das, worauf der Bautrupp überhaupt nicht
Eben.
eingeht, ja, dass man die Innenverdichtung irgendwo nachzieht, dass man eben, da geht es ja auch darum, da sind ja auch Pfründe da, da gibt es Innenbereiche, die braucht man zum Teil auch begrünt, ja, das
Ja.
ist das. Und deswegen meine ich, und wie soll man das alles regeln ohne Kontrolle durch fachliche Stellen, indem ich einfach sage, ich hebe alles aus, wir bauen, also das ist dann das andere Extrem, nachverdichten, wir bauen alles zu, in den Städten ist Grün eh Mangelware und die restlichen drei Parks, die wir haben, die sind begehrt, weil natürlich die Preise in so einer Region oder an so einem Ort natürlich exorbitant hoch sind. Ja. Und deswegen meine ich, es ist doch ein guter Grund, es gibt doch einen guten Grund, dass wir Vorschriften haben, dass wir Fachbehörden haben, die irgendwas prüfen. Die machen doch das nicht aus Fetischgründen, die machen es, weil man es muss.
Ja,
Ja.
jetzt auf die Gefahr, dass wir mit den Themen springen, da geht ja auch dann die Klimaresilienz flöten, beziehungsweise ne, die grün-blaue Infrastruktur. Dass wir gucken, dass man in den Städten das in 20, 30 Jahren auch noch aushält.
Ja, ich glaube einfach, wenn die Leute miteinander reden würden, des Öfteren anstatt zu streiten, dann kannst du auch über gewisse Vorschriften mit einer Behörde reden. Aber es wird ja immer gleich die große Rechtsanwaltskeule rausgeholt, wenn es mal nicht so läuft, wie man es will. Und das sehe ich schon auch als mit im Punkt, dass die Bürokratisierung, wenn ich mir überlege, wie viele Antragsverfahren oder juristische Verfahren mit Bauanträgen laufen, warum verzögern sich solche Projekte? Weil Einsprüche da sind, weil irgendwo mit der Behörde irgendwo gestritten wird. Wo ich denke, man kann das auch ein bisschen entzerren, indem man einfach die Probleme am Tisch versucht zu lösen und nicht über den Richtertisch.
Na gut, das kann man natürlich schlecht per Gesetz irgendwie eingreifen.
Nein,
Ne?
da appelliere ich an jeden Einzelnen. Das ist genauso wie ein Energieberater das Vertrauen seines Kunden gewinnen muss. So läuft es dann letztlich auch auf der fachlichen Ebene. Ja? Also wenn Handwerker und Planer gegenseitig Angst haben, dass man über den Tisch gezogen wird oder dass man irgendwie da Nachteile hat, wenn man irgendwo was zustimmt. Ich denke, es geht darum, dass man einfach so diese, wie man früher wirklich auch gebaut hat. Natürlich kann man das alles heute nicht mehr so machen, weil die Vorschriften und die Ansprüche ganz andere sind. Aber trotzdem, aus gutem Grund hieß es früher auf dem Bau, da gilt noch der Handschlag. Ist natürlich lang nicht mehr so. Aber wenn man sich einfach dieses Grundprinzip überlegt und das man wieder nach vorne holt und sich und vielleicht mal ausprobiert, ob man vielleicht mit jemandem nicht auch über ein Problem sprechen kann und es am Tisch löst. Ich glaube, da wäre viel drin.
Gut, das wäre fast schon ein Vorsatz fürs neue Jahr. Nachdem wir jetzt so das ein oder andere kontroverse Thema hatten, vielleicht eins, was durchweg positiv ist, wenn wir ins vergangene Jahr zurückdenken, oder das ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber wenn wir 2025 uns jetzt zurückschauen, und zwar das Jubiläumsjahr des Gebäudeenergieberater. Da gab es ja so die ein oder andere Aktion im Heft und wir haben versucht, das auch in jeder Ausgabe in irgendeiner Weise abzubilden, wie ist euer Resümee, was das betrifft?
Oh, ich glaube, da können wir ein positives Resümee sehen. Wir hatten unser Gewinnspiel in jeder Ausgabe. Wir hatten immer ganz tolle Preise. Wir hatten dementsprechend auch Preisträger und Mitwirkende, die daran teilgenommen haben. Für uns war es natürlich super Gelegenheit. Ich meine, 20 Jahre musste auch erst mal werden. Und dass wir auch in den 20 Jahren so lange so eine treue Community haben, ja, fand ich überragend. War ein schönes Jahr.
Ja, also ich glaube, diejenigen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben und gewonnen haben, die haben es, glaube ich, richtig gemacht. Wir hatten tolle Preise und die Chance, einen davon abzuräumen, die war groß und wurde auch genutzt. Ich hatte gedacht, es wird ein bisschen mehr, aber dann spielt ja keine Rolle. Es gab ja nur drei Preise und ob dann 40 oder 400 mitmachen, spielt im Grunde keine Rolle. Die Chancen waren sehr groß und die das ergattert haben, die hatten auch gute Chancen, einen Preis zu gewinnen. Und es hat Spaß gemacht, so dieses Jubiläumsjahr auch insgesamt, weil das doch auch, es war einfach ein Rückblick mit begleitet. Also wir hatten es ja im Heft auch mit der Timeline, wo wir politische Themen und GEP-Themen ein bisschen zusammengeführt, in Erinnerung gebracht haben, was war da alles in den letzten 20 Jahren, was lief da ab. Er war beim Recherchieren oftmals erhellend, was, das ist schon 10 Jahre her und so. Also gerade zum Beispiel Charlie Hebdo oder solche Geschichten, die dann wirklich auch gesellschaftlich stark erschüttert haben. Und es war eine schöne Zeitreise und es hat aber auch gezeigt, es hat auch Kommunikation gebracht. Wir hatten ja auch mit der Geschäftsführung mal das Interview, dann mit den Chefredakteuren, die den GEP bisher geleitet haben. Und das war immer mit so einem gewissen Resümee begleitet, das auch immer positiv ausgefallen ist, dass der GEP gemeinsam mit den Verbänden für die Branche unheimlich viel geleistet hat. Und uns hat das allen Spaß gemacht, auch über die 20 Jahre hinweg. Wir wollten es natürlich weitermachen und
Ja, vor
Ist
allem.
ein ganz wichtiger Aspekt in dieser
Ja.
Branche, dass es Verbände und eben auch Medien gibt, die darüber informieren und auch vielleicht gewisse Dinge kritisch begleiten, die für die Branche wissenswert sind.
Ja, und ich meine, der Gebäudeenergieberater ist heutzutage ja nicht nur die Fachzeitschrift. Wir haben ja viel mehr Angebote. Also wir machen ja die Webinare, haben dieses Jahr auch einige Webinare mehr noch gemacht als sonst. Und die Webinare, die decken ja wirklich auch die ganze Bandbreite an Themen ab, die wir oder die in der Energieberatung von Bedeutung sind. Wir haben natürlich den Podcast, Markus, den du ja auch sehr engagiert vorantreibst. Wir haben die Signal-Gruppe Berufseinsteiger und wir werden nächstes Jahr auch da nochmal speziell an neue Angebote anstoßen. Also können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf was freuen. Also wir blicken nicht nur zurück auf ein schönes Jubiläumsjahr, sondern auch vorwärts natürlich, um unser Angebot auch so der, sag mal, sich vielleicht auch verändernden Mediennutzung mehr anzupassen.
Ich bin ja erst seit 23 dabei, 2023. Und interessant ist, bei diesen 20 Jahren, man merkt schon irgendwie, ich weiß nicht, wie Joachim in seinem letzten E schrieb, es gibt nicht eine Wärmewende, es gibt viele. Ja? Und diese vielen kleinen, das hat man gemerkt, die treiben die Sache voran. Und da spielt es gar nicht so eine große Rolle, wie denn die Politik gerade tickt. Ja? Weil es eben auf diesen unteren Ebenen, gut ist, man, es spielt eine Rolle, aber es gibt doch, ich finde, erfreulich viele Leute, die lassen sich nicht davon beirren, sondern machen es einfach und es wächst halt immer mehr Know-how. In diesen 20 Jahren ist auch eine Menge zusammengekommen an Qualifikation halt, ne, an Wissen, wie man das voranbringen kann und,
Ja, da an der Stelle muss man auch mal ein ganz großes Kompliment an die Energieberaterbranche machen, die unheimlich viel Zeit, Idealismus, Überzeugung in ihren Job und in das einbringen, wovon sie überzeugt sind, trotz auch der gegenläufigen Geschichten, die auf der politischen Ebene, auch gesellschaftlichen Ebene zum Teil dann laufen, weil man
Genau.
beeinflusst ist dadurch und eigentlich da immer irgendwo in diese Richtung geradeaus gegangen sind. Und das, obwohl der Beruf nicht geschützt ist, muss man ja auch mal dazu sagen,
Ja.
fände ich, würde ich absolut auch dafür eintreten, dass dieser Beruf endlich mal einen geschützten Rahmen bekommt, die Ausbildung vernünftig so ist, dass es, das stärkt ja auch letztlich den ganzen Aspekt der Energiewende und der Energieeffizienz, wenn da auch ein Beruf dahinter steht, ein anerkannter. Und ja, und das muss ich sagen, ohne diese Menschen wäre gar nichts. Ja, also da kann die Politik sagen, was sie will.
Naja.
Und da muss man schon einen großen Respekt zollen, was die Menschen da draußen
Das
leisten.
sieht man an unserer Signalgruppe, nicht? Wo da geht es am Wochenende bis 1 Uhr nachts am Samstag und fängt Sonntagmorgen um 6 wieder an. Ja? Und es geht immer nur, es geht wirklich immer nur um die Details. Das, was, ja, um die Technik, um die Förderrichtlinien und so weiter und so fort.
Ja, da haben wir doch, ohne dass es abgesprochen war, irgendwie einen versöhnlichen Abschluss für unser Gespräch, unseren Jahresrückblick bekommen. Also zum einen, es gibt ganz viele engagierte Energieberatende da draußen, auf die man zählen kann. Und es gibt viele kleine Wärmewenden, sodass auch insgesamt was vorankommt. Und wenn wir dann alle miteinander sprechen, dann wird das alles noch besser. Und alle fleißig den Gap lesen, weil auf den kann man sich auch im
Und
kommenden Jahr wieder freuen mit vielen neuen Aktionen. Lesen und auch gerne hören im Podcast und auch gerne teilnehmen an den Webinaren. Also dann bedanke ich mich bei euch für die Runde und ja, wir freuen uns auf ein spannendes 2026.
ja, und ich wünsche allen Zuhörern dieses Podcasts, sofern sie ihn hören, bevor die Weihnachtstage kommen und das neue Jahr anbricht, wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Da schließen wir uns alle an. Das war die 43. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um den Jahresrückblick 2025 ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch wie immer über Likes und Kommentare. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Die gesamte Redaktion des Gebäudeenergieberater, wie schon angeklungen, wünscht allen ein möglichst entspanntes Weihnachtsfest und bis zum nächsten Mal.